Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Jan Seven Detwiler.
Also der ganze Prozess ist Therapie, was mit dir passiert. Ich bin ja der, der oft die Sachen, die wehtun, draufkumpelt. Ich in dem Moment, wo andere Menschen sagen, das, was sie verdrängen oder unbewusst gar nicht hinschauen wollen, das sind ja die Sachen, die ich dann mit dem Schäufeli und dem Bäseli noch aus mir raushole.
Jan Detwiler, alias Seven, wurde 1978 in Wohlen im Kanton Aargau in eine Musikerfamilie geboren. Zunächst sang er in der Funkband seines Bruders, bevor er vor 20 Jahren seine Solokarriere lancierte. Seither geht er seinen eigenen Weg, auf dem er Soul- und Hip-Hop-Einflüsse poppig verarbeitet. 2015 wurde er von Xavier Naidoo zur TV-Sendung Sing meinen Song, das Tauschkonzert, eingeladen. Seit 2020 ist er Moderator der Schweizer Ausgabe dieses Formats. In seinem 11. Studioalbum, Ich bin mir nicht sicher, singt er erstmals alle Songs auf Deutsch. Jan Detwiler ist Vater zweier Kinder und pendelt zwischen Berlin und Wohlen im Kanton Aargau hin und her. Du, Jan, was hat sich denn eigentlich jetzt geändert, seitdem du nicht mehr Seven bist, sondern eben Jan Seven Detwiler?
Also ich meine, natürlich schaut mich die Frau, wenn ich morgen gehe Brötchen kaufen, nicht anders an. Also de facto, ob dich dein Leben verändert, das muss man natürlich mit Nein beantworten. Das hat sich nicht. Aber es ist natürlich nicht etwas, wo man sich am Morgen denkt, oh, das wäre noch ein guter Plan, komm, lass uns das heute am Nachmittag um 2 machen. Sondern das ist etwas, wo extrem lang sich aufgedrängt hat. Das ist etwas, wo sich auch aufgestaut hat. Ich kann es nicht anders formulieren, wie es einfach wirklich so ist, dass man mit jungen Jahren, also in meinem Fall mit 21, sich einen Künstlernamen aussucht, wo auch einen gewissen Abstand hat von sich selber. Weil mit 21 ist es extrem schwierig, sich selber zu sein. Ich glaube, mit 21 ist es extrem spannend, jemand anders zu sein. Und vor allem, wenn man Künstler ist und wenn man jemand ist, der sich gewohnt ist oder am meisten Spass macht, etwas zu erschaffen, dann will man ja auch etwas erschaffen, das dort einen ist. Also eine Kunstfigur erschaffen. Und ich komme aus dieser Zeit von Kunstfiguren mit Michael Jackson, mit Prince, mit David Bowie. Das sind alles nicht echte Menschen gewesen für uns Konsumenten, sondern das sind Kunstfiguren gewesen. Und ich habe das sicher aus Schutz gemacht und aus fehlendem Selbstvertrauen. Ich selber bin sicher nicht spannend genug, sondern ich will etwas erschaffen. Und dann kommt man überhaupt auf die Idee, sich einen Künstlernamen zu geben, wo auch sehr unpersönlich ist. Es ist dann noch eine Zahl, es ist dann nicht einmal wirklich ein Name.
Und es ist ein famoser Titel von Prinz, muss man auch sagen.
Ja, und das ist mein Lieblingssong von Prinz. Es ist auch der Grund, ist auch der Song von Prinz, warum ich so heiße. Das war mein erster Gedanke gewesen. Und es gibt unzählige Songs, wo Seven heissen. Es gibt auch Filme. Es gibt, glaube ich, in jeder Stadt eine Dönerbude. Das Wort ist natürlich ein Wort, das so viel gebraucht wird und von jedem dritten Mensch seine Glücks- oder Lieblingszahl. Es ist eine Zahl, wo alle noch irgendeine Geschichte dabei haben, sei das von 7 Zwergen oder sie parkieren immer auf dem 7. oder haben sonst irgendeinen Aberglauben. Aber bei mir war es wirklich der Song von Prince, der als erster Gedanke mich dorthin geführt hat. Und etwa 15, 16 Jahre später, wo ich auch in Musiksendungen oder in Format halt einfach nicht mehr nur als Sänger, sondern als Jan stattgefunden habe, haben sich wie die zwei Welten so einfach vermischen, dass der Prozess gestartet hat, dass es wie nicht mehr ganz stimmt, dass ich nur der eine Teil bin, der nicht eine Lüge ist, sondern ich glaube auch so weit bin, dass ich mich getraue, den Jan aus dem Backstage auch mit auf die Bühne zu nehmen.
Ja, ein Schlüsselerlebnis ist ja sicher auch deine Teilnahme bei Sing Mein Song gewesen.
Hey, Schlüsselerlebnis war es auf jeden Fall. Es hat etwas losgetreten. Damals im 2016, als ich in die deutsche Sendung eingeladen wurde. Weil bis zu dem Zeitpunkt war ich so unglaublich puristisch unterwegs gewesen, dass ich gesagt habe, man darf keine Sprachen mischen, das ist Weltmusik und Weltmusik ist scheiße. Man darf das nicht machen. Musiker von diesem Genre dürfen mit Musikern von diesem Genre nicht zusammenarbeiten. Das gehört sich auch nicht. Also ich habe mich da sehr auch aus Vorsicht und ja, vielleicht auch aus Selbstschutz mit sehr vielen Regeln beleidigt und auch ein bisschen unterjocht. Und ich habe nie so etwas gemacht wie eine Homestory. Jede Promo-Anfrage oder jede Anfrage von einem Medium haben wir immer gleich beantwortet, die ersten 15 Jahre. Hat es etwas mit meiner Musik zu tun? Nein, da komme ich nicht. Also wirklich immer. Ich habe gesagt, ich will nicht als Person in der Öffentlichkeit stehen, sondern ich will in der Öffentlichkeit über meine Songs reden, wenn das jemand interessiert, und so schlimmer es. Und das Spiel «Sing mein Song» hat im 2016 so einen Reiz gehabt, dass ich mich halt, ohne gross zu überlegen, dass ich da eigentlich über meine Grenzen ausgehe, habe ich mich dem Spiel hingegeben, weil der musikalische Reiz auch viel zu gross war. Ich als Kind, das gerne spielt. Und dann sitzt du halt aber auf dem Sofa und plötzlich redest du über, wie bist du aufgewachsen, wie bist du gross geworden, und dann ist der Jan auf dem Sofa und ich rede eigentlich über den Seven. Und dann hat es wie angefangen, nicht gerade zu clashen, aber ich glaube, so die Linie, die du so dazwischen ziehst, die hat auch bröckeln. Und zwar also zu Recht und ist auch etwas Schönes.
Wie bist denn du aufgewachsen?
Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich bin nicht auf Konfrontation vorbereitet worden, sondern wir sind wirklich eigentlich ein bisschen eine heile Welt gewesen. Und ich bin dann sicher der gewesen, wo die heile Welt ein bisschen gestört hat. Also ich bin halt ADHS impulsiv, Loyalität ist das höchste Gebot. Ich steige auch in den Ring, wenn es mich nicht angeht, nur weil ich finde, es ist ungerecht. Also ich kann nicht einfach nebenan stehen und finden, es geht mir nicht an. Ich kann nur ein Nein akzeptieren, wenn mir jemand ins Gesicht Nein sagt. Bis zu dem Zeitpunkt ist ein Ja noch offen und ich gebe alles und ich probiere. Ich habe keine Angst vor Risiko, ich habe Angst vor nicht probiert, vor nicht alles geben. Und diese Art hat mir viele Möglichkeiten gegeben im Leben, aber die Art hat mich natürlich auch immer wieder vor Herausforderungen gestellt. In einem eigentlich sehr behüteten und normalen Familienumfeld. Meine Eltern waren beides Musiker, das klingt jetzt so rebellisch, aber es sind beides klassische Musiker. Mein Vater Tenor, meine Mutter Pianistin, haben auch viel daheim unterrichtet, haben viel Konzerte gegeben, gemeinsam. Mein Bruder ist 6 Jahre älter. Ich bin der klassische Nachzüger, der dann auch so ein bisschen für die Unruhe in einer Familie verantwortlich ist. Für den, der vielleicht ein bisschen lauter ist und ein bisschen wilder. Und wie wahrscheinlich in den meisten Familien der Kleinste, der am Schluss noch nachrückt, diagnostiziert wird mit dem Kund. Und dann hat er sofort seinen Platz und ist laut und ist auch ein bisschen der Klassenklon und der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Da erfülle ich jedes Klischee.
Ja, aber das ist eigentlich noch interessant, dass du als Klassenklon und als Jüngster die Aufmerksamkeit auf dich gezogen hast, wild gewesen bist, furchtlos. Und auf der anderen Seite als Musiker, wie soll ich sagen, auch Angst gehabt hast, rauszutreten und dich darum einen Künstlernamen zugelegt hast.
Ich bin sicher,
oder ist das eine Fehlinterpretation?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Auf der einen Seite bin ich immer fasziniert gewesen von Figuren. Sei das Comicfiguren, sei das auch ein Michael Jordan, der mich sehr beeinflusst hat, der etwas Unmenschliches darstellt. Prince, Bowie, das sind Superhelden. Das sind Figuren, die, auch wenn sie ein Interview geben, gehört das zum Lied dazu. Die sind nie einfach nur Mensch. Und das ist das, was mich immer extrem angezogen hat. Das ist das, was mich immer fasziniert hat. Auch wenn ich Filme schaue, dann liebe ich Tim Burton. Alles, was die Fantasiewelt und was die Welt bis ins letzte Detail so verändert, dass ich zu 100% abtauchen kann. Was natürlich dann auch einer Musik als Gesamtkonzept ja, sehr entspricht. Und darum denke ich auch so, wenn ich Musik mache, bin ich immer gerade sehr optisch. Ich überlege mir auch gerade Videos oder ich sehe, wie die Band angelegt sind, wie ich das inszenieren soll. Ich bin immer sehr ganzheitlich, sehr mit dem Blick von oben. Aber Selbstvertrauen hat mir tatsächlich gefehlt von jungen Jahren, weil ich bin halt ein bisschen als der Störenfried, wie vorher erwähnt, in einer Familie, die sehr gut angesehen war in dem Dorf. Familie hatte einen höheren Status und alle haben die kennt. Meine Eltern haben Musikunterricht gegeben in allen Schulen. Wahrscheinlich ist jeder dritte Mensch, der mal eine Blockflöte im Mund hatte, bei uns mal ein- oder ausgegangen. Das heisst, die Familie war sehr hoch angesehen in diesem Dorf und mein Bruder, 6 Jahre älter, ist einfach so durch die Schule gelaufen. Weder der Gescheiteste noch der Dümmste. Also nicht aufgefallen. Und dann komme ich. Dann hast du eigentlich vor dir einen roten Teppich, wenn du es einfach wieder gleich machst. Aber wenn du es dann eben anders machst, dann eckst du überall doppelt an. Wenn der Weg so schön vorgegeben wäre und du ihn dann nicht einfach so laufst wie bisher, dann falsch auf. Und ich bin halt wirklich aufgefallen. Ich bin aus der Schule gefallen. Ich musste in eine andere Stadt nur schon meine Oberstufe fertig machen. Also ich bin mit 12 schon von einer Schule geflogen. Und die ganzen Umwege, die geben dir auf der einen Seite natürlich am Ende von so einer Herausforderung das Gefühl, hey, ich kann alles schaffen. Aber wenn du drin steckst und mit 12, 13, gibt dir das natürlich eher das Gefühl, warum muss ich und warum haben die anderen nicht müssen? Bin ich dumm? Was stimmt mit mir nicht? Und so die Grundeinstellung, die ersten Fehler bei mir suchen, und an mir ist wahrscheinlich etwas falsch, die zieht sich bei mir durch viele Entscheidungen.
Ah, Entscheidungen, super Stichwort. Also, der Göhle hat eines Tages sich entschieden, nein, ich singe jetzt nicht mehr Schweizerdeutsch, ich singe jetzt Englisch. Weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, der spinnt total. Macht überhaupt keinen Sinn. Ein guter Freund von mir und Fan von Prinz sagt, ich singe jetzt nicht mehr Englisch. Ich bin zwar sehr erfolgreich, aber ich singe jetzt nicht mehr Englisch, ich singe jetzt nur noch Hochdeutsch. Weißt du, was ich gesagt habe? Der hat wieder alle Tassen im Schrank.
Ja, zu Recht.
Warum machst du das?
Es ist wie alles, was Musik oder was mein Output betrifft, kein Kalkül. Weil ich wirklich zu 100% davon überzeugt bin, dass es heisst, ein Instrument spielen, nicht ein Instrument denken oder arbeiten, sondern es heisst spielen. Und ich habe mit dem ersten Mal auf Deutsch singen, wo ich in der vorher kurz erwähnten Sendung «Sing mein Song» 99 Luftballons von der Nena gecovert habe, habe ich gemerkt, wie ring und wie spassig mir das aus dem Gesicht geht. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch mir nicht überlegt, ist das jetzt ein Weg, der mir Spass macht? Oder spiele ich das einmal an einem Konzert? Nein, es ist einfach der Spielplatz. Wir tauschen Songs und neues Zeugs ausprobieren. Kann ich das? Challenge accepted. Ich immer auf der Suche nach einem Ecken, wo es weh tut. Weil im Ecken, wo es weh tut, kann ich am meisten lernen. Und wenn ich nicht mehr lerne, dann bringt es nichts mehr. Ich sehe keinen Sinn in der Repetition. Und nach 16 Jahren 12 englische Alben machen, 250 Songs released, hat das wie so eine Challenge aufgekratzt. Hey, Scheiße, ich glaube, ich getraue mich das nicht. Das wäre ja noch nackter, als ich sowieso schon bin. Ich glaube, ich kann das nicht. Und das sind immer die drei Sachen, die ich brauche, dass ich es muss probieren. Also wenn es weh tut, ich glaube, ich kann es nicht. Und wenn ich spüre, dass ich mich noch mehr öffnen muss, dann muss ich es probieren. Und ich habe ja das dann nicht entschieden, so ich mache das, sondern ich habe dann tatsächlich etwa 1,5 Jahre an einem Text umgetöckelt. Immer wieder verworfen, immer wieder vorgenommen. Und nachher ist mir halt einfach wirklich der Song passiert, wo dann die Büchse der Pandora geöffnet hat. Und ich habe gemerkt, shit, ich habe einen zweiten Stift gefunden. Und ich lege das Englisch nicht ad acta, sondern das ist wie ein Stift, der mir die Möglichkeit gibt, nochmal andere Themen anzugreifen, nachdem du schon 250 Songs geschrieben hast und getextet hast. Und ich habe mich gefühlt wie ein Teenager, der an meinem Debüt arbeitet. Und das hat so eine Energie freigesetzt. Und dort, wo Energie ist, dort muss ich hin.
Du kommst mir ein bisschen vor wie ein Bassjumper im Lauterbrunnental, der Bassjumper von der Musik. Du,
immer schon gewesen.
Du gehst auf die Bühne raus, bist ja eigentlich komplett nackt, öffnest dein Herz, bist schwerst verwundbar in dieser Situation. Ich meine, der Psychodruck, der muss ja enorm sein. Wie gehst du mit diesen Ängsten um, wenn du auf die Bühne rausgehst?
Jeder Musiker oder nein, nicht nur Musiker, sondern jeder Mensch, der auf irgendeine Art und Weise seinen Beruf oder sein tägliches Leben mit einer Form von Applaus bestreitet, braucht den Applaus. Und wenn er sagt, nein, ich mache es nur für mich, dann lügt er. Jeder. Auch ich brauche den Applaus. Auch ich brauche die Bestätigung. Ich bin einfach von Anfang an sehr kompromisslos mit der Herstellung vom Inhalt umgegangen, dass ich gesagt habe, der erste Applaus, wo etwas, was ich machen muss, bekommen, ist mein eigener. Weil wenn jemand sagt, mir gefällt das nicht, kann ich mit dem mittlerweile umgehen. Wenn jemand sagt, das ist schlecht, das ist das Einzige, was ich beeinflussen kann. Ich kann Geschmack nicht beeinflussen, aber Qualität kannst du immer beeinflussen. Es kann jemand, der nur Death Metal hört und er hört mein Album, kann sagen, es gefällt ihm nicht, aber er kann nicht sagen, das ist richtig schlecht. Und das ist das Einzige, was ich mir von Anfang an gesagt habe, ich muss Herzensfan, ich muss Konsument und Kritiker eins sein, weil erst nachher bin ich mit meinem Gerüst, so wie ich gebaut bin, erst dann bin ich fähig, das überhaupt an die Meute weiterzugeben. Vorher kann ich das gar nicht aufhängen und kritisieren lassen oder bewerten lassen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es von außen oftmals so unglaublich sicher und so stolz und so, ah shit, okay, dem ist es scheißegal, was die Leute von ihm denken.
Was ja nun weiss Gott nicht der Fall ist.
Nein, das ist es mir natürlich überhaupt nicht. Es ist, weil es mir eben wichtig ist, was die Leute von mir denken, weil es mir eben wichtig ist, dass auch Wellen zu gefallen, muss ich so streng mit mir selber sein, dass ich mich das überhaupt traue, hinzustehen und zu sagen, das dürft ihr jetzt bewerten. Darum bin ich Weltmeister im Proberaum, darum bin ich pedantisch, wenn es bei allen Details, wo es irgendwie könnte, Möglichkeiten geben, etwas im Vorfeld zu perfektionieren und vorzubereiten, weil ich dann in dem Moment nur dann loslassen kann, wenn ich weiss, ich habe alles dafür gemacht für den Moment, denn wenn jetzt jemand sagt, das gefällt mir nicht, kann ich mit dem umgehen.
Ja, aber du öffnest dich total, du erzählst aus deinem Innersten, du hast deine Ängste und Sehnsucht formulieren, ja. Du stehst Splitter, Faser, nackt da.
Du musst dir vorstellen, du ziehst dich nackt aus. Es ist leider Gottes nicht Raumtemperatur, sondern drunter. Mhm. Und ich lese fremd.
Du, können wir uns nicht schnell, nur ganz schnell, ja. Können wir uns nicht vorstellen, dass du dich ausziehst und nicht ich. Weißt du, allein schon wegen dem Körperbau, Kollege.
Also gut, komm, wir nehmen es neutral. Ja. Eine Person zieht sich nackt.
Komm, wir nehmen den Alain Berset, der jetzt zieht.
Also gut.
Ich finde es super.
Mit dem kann ich auch umgehen. Eben. Und zwar, nein, komm, wir bleiben bei einer neutralen Person. Man zieht sich nackt aus.
Jawohl.
Es ist unter Raumtemperatur. Mhm. Sprich, die Unsicherheit ist auch physiognomisch sichtbar. Und ich lese lauthals fremde Menschen aus meinem Tagebuch vor.
Mhm. Begriffe.
Das ist
ja
etwa das, wo, wenn jemand nicht selber Musik schreibt und sie dann muss vortragen, das, wo dieser Sache wahrscheinlich jemand am nächsten kommt. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite ist das sehr pervers, ist auch so ein bisschen masochistisch. Aber auf der anderen Seite ist es etwas mega Schönes, weil die meisten Leute haben zu wenig Zeit im Leben zu reflektieren, zu wenig Zeit über sich nachzudenken und an sich zu arbeiten und sich selber zuzulassen. Oder machen für Tausende, aber Tausende von Franken Therapien. Mhm. Und,
das habe ich jetzt gerade fragen. Ist deine Arbeit dann nicht letztlich auch eine Art Psychotherapie, die du machst?
Immer. Also der ganze Prozess ist Therapie. Du, im ersten Moment, wenn dich etwas aufschürft und etwas so intensiv mit dir tut, dass es bis aufs Papier schafft, das ist schon mal der erste Schritt. Weil du kannst es im Leben ja gut lügen, was mit dir passiert. Ich bin ja der auf die Sachen, die wehtun, draufkumpelt. In dem Moment, wo andere Menschen sagen, das muss ich verdrängen oder unbewusst gar nicht hinschauen wollen, das sind ja die Sachen, die ich dann mit dem Schäufeli und dem Bäseli noch aus mir raushole. Und dann schreibst du das noch schon auf. Wie schreibst du das auf? Schreibst du es im ersten Moment auf einen Suddel? Passiert es unterwegs? Hörst dich reden? Schaust du es wieder an? Nimmst es führen? Wirst hässig, wenn es lesisch? Findest eigentlich, wenn es liest, ist es weniger schlimm, als was du aufgeschrieben hast. Das sind ja erste therapeutische Empfindungen, wo, wenn du dich hörst reden, wenn dir jemand zulässt und du redest über Sachen, die du sonst vielleicht noch niemandem erzählt hast. Und in diesen Momenten bin ich eigentlich, so perfid wie es klingt, am Arbeiten.
Ja klar, du schaffst ja dir selber. Richtig. Nein, es ist das Reflektieren.
Genau, das Reflektieren, das auch hinschauen, wo viele Leute ja sich mit Händen und Füßen wehren und die Zeit ihnen auch gar nicht erlaubt. Oder sie schauen auch dafür, dass sie keine Zeit haben, hinzuschauen. Bei mir ist das, wenn überhaupt etwas, dann habe ich zu viel Zeit zum Anschauen. Dann muss ich zu viel anschauen. Ich muss die ganze Zeit anschauen, weil anschauen heisst, etwas rausziehen, weil ich muss ja etwas rausziehen, um etwas herzustellen. Weil ich habe noch nie fremde Texte können umsetzen. Ich schaffe das irgendwie nicht. Weil ich mache halt wirklich Soul-Musik und ich muss das zu 100% fühlen. Ich habe auch mehrmals versucht, für andere Menschen zu schreiben. Es ist auch bis heute nicht gegangen. Es geht nicht. Weil immer, wenn ich es schaffe, etwas zu schreiben, das mich berührt, dann habe ich jedes Mal, wo es so wie gekommen ist, dieser Person gesagt, es tut mir leid, du musst gehen, ich will es selber haben. Jedes Mal. Ich schaffe es. Vielleicht irgendwann schaffe ich es, aber wenn ich schaffe, meinen eigenen Ansprüchen irgendwie gerecht zu werden, dann schiebe ich alle von das aus dem Weg und sage, es ist meins. Und dann ist die Beziehung zu etwas, wo es mir rausgekommen ist, einfach irgendwie zu stark. Aber es ist auf der einen Seite sehr introvertiert, in dem Moment, wo du das erstellst und erschaffst. Und darum versuche ich, die zwei Momente und die zwei Phasen, wirklich Gewaltentrennung, brutal wichtig in diesem Beruf, für mich, dass ich den machen kann, bis zum Zeitpunkt, wo die Musik fertig ist, überlege ich mir nicht, was das Publikum von dem haltet. Das Publikum hat im Studio, in meinem Kopf und in meinem Herz und auch mit Leuten, die vielleicht so denken, die kann ich, das geht nicht. Ab dem Zeitpunkt, wo ich finde, jetzt finde ich es geil, jetzt ist es fertig, dann bin ich bereit für Gedanken, ist das die erste Single, wenn wir das dort machen oder wenn wir mit einem Label reden oder wie könnten wir das. Aber vorher, es gibt ein Yin drinnen und es gibt ein Yang draussen und dazwischen drin ist ein harter Strich. So würde ich durchdrehen. Das würde für mich nicht funktionieren.
Du lebst und schaffst ja in Berlin. Warum eigentlich genau Berlin? Ist denn dort die Musikszene so besonders gut? Hat es vielleicht super gute Studiomusiker, die wir in der Schweiz nicht zu bieten haben? Warum Berlin? Hättest du auch nach Amerika gehen können? New York, die haben doch auch eine wahnsinnig gute Musikszene.
Ich glaube, ich wäre tatsächlich ein New York-Kind, wenn ich jetzt einfach frei entscheiden könnte, wo ich musikalisch, jetzt einfach rein von der Produktion und von der History und von der Basis der musikalischen und vom musikalischen Verständnis, wäre ich definitiv in New York am meisten daheim. Berlin ist einfach in Europa und in unmittelbarer Nähe ganz klar die Stadt und das Stadtgefühl, wo New York aus den Ende 80er am nächsten kommt. Und was in Berlin ist, ist nicht ein grösseres Verständnis für die Musik, die ich mache, oder eine grösseres oder eine höhere Qualität als jetzt speziell in anderen Städten. Aber was ist einfach viel, viel, viel mehr von allem. Also die Competition, die Tatsache, dass du jeden Tag 40, 50, 60 Gitarristen am Morgen rumtelefonieren noch für den gleichen Tag würdest finden. Oder Produzenten oder nur schon Studioplätze, wo du rein kannst, wo du schnell einmieten kannst. Es ist halt einfach hier eine Industrie und bei uns ist es das nicht. Bei uns ist das keine Industrie, obwohl sie die ganze Unterhaltungsbranche live und in der Musikumsetzung auch in der Schweiz einen grossen Teil des Bruttosozialprodukts ausmacht und viel wichtiger ist als die Politik, die zugeben. Aber es ist nicht wirklich eine Industrie in dem Ausmaß wie hier. Und da hocken alle Labels, alle Vertriebe, alle Verlage, alle Booking-Agenturen haben die sicher drittgrössten Büros weltweit in Berlin. Und darum hast du halt einfach da eine gewisse Energie und einen gewissen Puls. Und das ist etwas, was ich brauche, weil ich habe selber viel Energie, selber viel Feuer. Und ich habe es gerne, wenn ich sehe, dass einfach auch rundum alle Gas geben. Das tut mich nicht irgendwie einschüchtern, sondern das pusht mich nur noch mehr.
Also Mozart, Beatles, Billy Joel, Sting, Jacob Collier, Robbie Williams.
Ich würde jetzt alle drin lassen in dieser Liste. Ich würde Robbie Williams würde wieder aus dieser Liste rausnehmen.
Nein, ist ein grossartiger Entertainer.
Ja, aber er ist für mich ein einer der besten Entertainer und ein fantastischen Interpret.
Genau.
Aber er ist kein, weißt, er ist kein Kunstwerk.
Okay, dann tun wir Nina Simone rein.
Oh ja, Nina kannst du drin lassen.
Well, also, es gibt ja noch viele, viele andere und die haben die musikalische Landkarte eigentlich abgesteckt. In welche Richtung, was meinst du, in welche Richtung lässt sich die jetzt noch ausbauen von euch und von allen jungen Musikern, die jetzt dazukommen? Die doch ja eigentlich schon, ja, ich weiss, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wo doch eigentlich schon alles gesagt ist.
Also bin ich in vielen Punkten mit dir einig. Also Jacob Collier ist der Mozart von der heutigen Zeit. Ganz klar, ist der Mozart von der jetzigen Generation. Das würde auch wieder der Death Metal hört, kann auch wieder nicht sagen, dass es nicht stimmt, auch wenn es ihm nicht gefällt, aber da schlägt er kein Geiss weg. Punkt. Aber ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, ist die emotionale Komponente von der Jugend. Wir sind selber als Jugendliche mit Themen konfrontiert, mit uns finden konfrontiert, mit Problemen konfrontiert, wo wir damals, also mir ist es so gegangen, wo wir damals auch mit Sprachrohr Musik, mit Rebellen, mit Ausbrüchen im Namen von anderen oder mit Künstlern, wo wir dank ihnen haben können ausbrechen, weil wir es selber nicht haben können. Das ist so etwas Wichtiges, also in meinem Leben gewesen, zwischen 12 und 30. Überall die Ventile zu haben, auch mit anderen Menschen in deren Schlepptau und in deren Fahrwasser können auszubrechen und auch manchmal zuzulassen, dass sie das sagen, was ich eigentlich fühle und selber noch nicht kann. Und darum sind wir jetzt natürlich in einem Alter, wo wir die Sprachrohr, wo der heutige 16-Jährige hat, wo für ihn ein unglaublich wichtiger Moment ist und ein Ventil und genau das sagt und er fühlt, das finden wir, checken es nicht. Und dort müssen wir einfach einen Schritt zurück machen und sagen, genau so ist es unseren Eltern, wo wir 16 waren, sind auch gegangen, dass sie das auch teilweise auch nicht verstanden haben. Aber ich glaube so, dass die Landkarte abgesteckt ist, dass die Genres so ein bisschen wie gebaut worden sind damals. Und dass die Überhelden, das merkt man ja, die ganz Grossen, die noch leben, die sind auch immer noch gross und immer noch relevant. Und es gibt aber später viel weniger, die es schon so lange machen. Also Leute, die ganze Epochen und Dekaden überleben, von denen wird es immer weniger geben, weil einfach das Ganze so überflutet wird. Ich glaube, das ist ein mathematisches Problem. Oder? Früher ist der Club, du darfst Musik veröffentlichen, ein exklusiver Club gewesen, wo du hast, der musst den Arsch aufreißen, du hast verdammt gut müssen sein, du hast Glück haben, du hast irgendwie reinrutschen, du hast noch ein Label haben, wo Geld aufwirft, dass deine CD überhaupt produziert und verfügbar ist. Und heutzutage ist Release verfügbar sein und Künstler sein eine Sache von 2 Stunden. Für jedermann für 0 Franken. Und das spült die ein oder andere Perle raus. Also ich würde jetzt gerne so einen Stromae, finde ich einen wahnsinnigen Künstler, der einfach Alain
Danse, genau. Ja, klar. Ist eine ältere Nummer, aber ja. Ich weiß nicht, die hat irgendwie 400 Millionen Klicks auf YouTube.
Der hat das einfach im Keller gemacht und einfach aufgestellt und es ist wirklich in jeglicher Form genial und Crossover und es hat das ganze Genre verändert. Das wäre nicht passiert, wären die Regeln noch so, wie ich es vorher aufgezählt habe, sprich so wie früher. Aber es spielt halt einfach so viel Belanglosigkeit in das System, dass so die Leuchttürme, mit denen, wo wir aufgewachsen sind, die sind systematisch fast nicht mehr herzustellen.
Du, inwieweit beeinflusst dich denn das, was in der Welt aussen passiert? Beeinflusst das das, wie du schaffst, wie deine kreative Arbeit funktioniert, was der Output
ich anbelangt. Ich bin jemand, wo...
Also weißt du, ich meine jetzt gerade auch, weil das Thema Angst ja eins ist, das dich begleitet. Ich meine, wenn man jetzt in die Welt raus schaut, dann muss man sich ja mindestens Sorgen machen.
Das ist
machen.
Tatsächlich etwas, das sich bei mir entwickelt hat. Ich bin ein klassischer Heartbreak-Soul-Fuzzi-Künstler. Meine ersten 3 Alben sind einfach nur Trennungsalben. Komplett. Song für Song, 3 Alben. Die ersten 5 Jahre habe ich eigentlich auf der Bühne nur geheult.
Ja, du, aber da hätte ich ja gerade von Anfang an mich neu orientiert und mich von dieser Dame getrennt.
Ja, das ist richtig.
Ja, was ist
du
richtig?
Du bist auch nicht der Erste, der die These vorbringt.
Ja. Yeah.
Also die Idee war in meinem Umfeld damals sehr populär. Das
ist ja eine neue Idee.
Also wir haben uns auch getrennt, aber eben immer wieder zurück. Und ja, eben, ich musste es dann besingen, weil ich mir, ich weiss auch nicht, ob es Modelltherapie ist, weder populär gewesen, noch konnte ich mir es, glaube ich, leisten. Aber ja, je glücklicher das man ist oder je mehr man auch mal im Leben gute Phasen hat und das Zwischenmenschliche oder sagen wir jetzt mal das Liebesleben in eine gewisse Ruhe kommt, hat auch plötzlich ein anderes Thema Platz. Also ich habe dann, glaube ich, ab dem Album 4 wo ich sehr, sehr gesellschaftskritisch, wo ich die ganze total bescheuerte Berieselung von News eigentlich thematisieren, geht nur um das, dass man selber aufstehen und schreien und nicht immer nur einfach hören, was die anderen schreien. Auf dem letzten Album habe ich genau über die Angst, die du beschreibst, den Song «Ich fürchte mich», wo ich einfach offen und ehrlich zugebe, dass das Amorendenken nicht einfach immer nur etwas Schönes ist, weil man nicht nur fürs eigene Leben, sondern grundsätzlich nicht weiss, was morgen ist. Aber das ist bei vielen Künstlern sehr sichtbar biografisch, dass es aus einem privaten Impuls entsteht, dass ein Stift von davon schreiben und das Leben nachher plötzlich immer mehr Platz nehmen darf. Und dann gehen die Klappen natürlich auf und dann hat jede Beeinflussung und soll auch jede Beeinflussung Platz haben. Bei mir schafft es alles, was mich zu fest beschäftigt, dass ich allein damit klarkomme, schafft es aufs Papier.
Jetzt haben wir noch gar nicht über Gesundheit geredet. Wie geht es dir eigentlich? Hast du dich einigermaßen im Griff?
Ich bin, glaube im weitesten Sinn, schon ein Control-Freak. Weil ich brauche ja meinen Körper, das ist mein Werkzeug und ich habe ja nur einen. Also so ein das Bewusstsein, ich muss zu mir schauen, das habe ich schon immer gehabt, weil ich Kontrollen nicht ganz abgeben kann. Ich habe noch nie etwas anderes gemacht, als mal eins zu viel getrunken kenne ich, Kiffen kenne ich auch, aber sonst habe ich noch nie etwas anderes angelenkt, weil das auch ein Kontrollverlust wäre. Darum ist Gesundheit für mich immer schon sehr ein grosses Thema gewesen. Dort bin ich sicher auch Schweizer und denke, Versuch am Mond zu denken und Sicherheit und Risiko, das sind ganz viele Schweizer Attribute, die bei mir sehr, sehr stark durch meine Adern schiessen.
Ja, und du bist auch ein Ästhet und huren eitel on top of it.
Ja.
Mal extrem eitel, nur mit den jetzt kurzen Hosen und einem engen Kittel. Nein, ist doch wahr.
Ich glaube, ein Ästhet.
Was jetzt? Natürlich
nein, es geht mir nicht. Also, es ist Definitionsfrage, was ist Ästhet? Mir ist es einfach nicht scheißegal, was ich anlege. Ich muss mich wohlfühlen. Und es interessiert mich und ich habe das gern, wenn man sich einmal. Oh, geil, das könnte ich mal probieren. Ah, nein, das bin ich nicht. Aber das kann man jetzt sagen, ja, du bist einfach hure unsicher, im Schlapperlook in die Migros zu gehen. Das kann man auch auf fehlendes Selbstvertrauen zurückführen. Oder man kann sagen...
Du bist einfach ein Ästhet.
Ja, ich bin ein Ästhet und ich habe zu kurze Hose.
Also mindestens 10 cm zu kurze Hose.
Aber Gesundheit versuche ich natürlich, ja, so gut wie man das kann, immer herzustellen, indem ich nicht störe, den Körper. Also ich mache extrem viel Sport, ich versuche auf meinen Schlaf zu kommen, ich mache sehr wenig Party, ich habe keine Gebrechen, ich habe zwar sehr viele Verletzungen gehabt, ich habe vor 15 Jahren so eine heftige Knieverletzung gehabt, ich musste mich 6-mal operieren seitdem. Aber ich habe nicht aufgegeben und ich darf heute wieder Skifahren, Snowboard und Basketball spielen, obwohl alle Töchter gesagt haben, du wirst nicht einmal mit joggen. Aber dort bin ich natürlich dann einfach ein Dickschädel. Ich ziehe es jetzt durch und dann gehe ich zu einem Sportarzt und trainiere halt 6-mal in der Woche, bis irgendwie wieder alles funktioniert. Aber mein Körper macht die Pace, die ich habe, immer noch mit. Und ich lasse mich auch sehr oft durchchecken. Ich habe gerade jetzt wieder einen kompletten Check gemacht. Ich mache einmal im Jahr Leistungs-EKG und bin da immer sehr bedacht und mir sehr bewusst, dass ich nicht nur fürs Leben generell, sondern auch für meinen Beruf. Ein funktionierender, einigermaßen ansehnlicher Körper und Geist brauchen, sonst muss ich sofort aufhören.
Du hast gesagt, du schlafst genug. Von was träumst du denn eigentlich? Oder, nein, wie träumst du? Auch ästhetisch?
Also du meinst
jetzt... Ich meine, also ich zum Beispiel träume nur ästhetisch.
Also redest du jetzt in der Nacht oder am Tag?
Ja, logisch in der Nacht. Ich bin ja kein Musiker, am Tag arbeite ich.
Also gut, hey. Am Tag träume ich auch nur ästhetisch. Und in der Nacht habe ich den Klassiker. Ich weiß nicht, ob ich den klassischen Traum in der Nacht habe, wie mein Vater immer von dem Traum erzählt hat. Ich fliege und mache die Froschschwimmbewegung dazu. Das hat mein Vater immer erzählt. Ah, heute bin ich wieder über London oder über England geflogen. So, und hat immer gesagt, er möchte ja so. Ich weiß nicht, ob sich das so manifestiert hat. Und ich träume das wirklich regelmäßig
selbst. Und was meinst du, geht es mehr ums Fliegen oder mehr ums Schwimmen?
Ja, so. Schwimmen ist so ein Gefühl von Freiheit. Unter Wasser sein und einfach das Floaten und die Schwerkraft zu bezwingen. Und das plus Aussicht, das ist schon noch geil.
Der Jan Seven Detwiller. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo es gute Bücher gibt.